HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Melkova. Wenn sie von einem Stoff überzeugt ist, gibt es für sie kein Halten mehr. Wenn es sein muss, gehe ich dafür mit dem Kopf durch die Wand, sagt Regina Ziegler über sich selbst. Vor fast 45 Jahren gab sie ihren Job als Produktionsassistentin beim damaligen Sender Freies Berlin auf und gründete als erste Frau in der Männerdomäne Film ihre eigene Produktionsfirma. Seitdem hat die Frau mit den leuchtend roten Haaren über 500 Filme produziert, von Tatort über gefeierte TV-Serien wie Weißensee für die ARD bis hin zu künstlerisch anspruchsvollen Kinofilmen. Sie wurde dafür mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Heute gilt Regina Ziegler als die erfolgreichste deutsche Filmproduzentin. Im Weihnachtsprogramm der ARD wird ihr neuestes Werk zu sehen sein, der historische Zweiteiler Die Puppenspieler nach dem Bestsellerroman von Tanja Kinkel. Jetzt in HR Info das Interview Regina Ziegler. Frau Ziegler, als Filmproduzentin sind Sie ja immer auf der Suche nach neuen Stoffen und ich habe Ihnen Stoff mitgebracht, einfach mal um zu gucken, ob da vielleicht was dabei wäre. Es sind zwei Bücher aus der Spiegel-Bestsellerliste, seit Wochen schon in der Top 20. Einmal das neue von Sven Regener, Wiener Straße. Der letzte Band aus der Herr-Lehmann-Trilogie spielt in Berlin-Kreuzberg Anfang der 80er. Es handelt davon, dass da so zwei Künstler-Klicken gegeneinander arbeiten. Ich glaube, die 80er Jahre in Berlin, das haben Sie ja natürlich auch ganz hautnah miterlebt. Wäre das was für Sie? Würde Sie das interessieren?
Das wäre was für mich, aber ich habe eine Information, dass die Rechte da schon vergeben sind.
Oh, schade.
Weil natürlich kümmert man sich als Produzent sofort, wenn Sven Regener was geschrieben hat und fragt. Aber da sind die Chancen, glaube ich, nicht so groß. Aber ich finde, es ist ein toller Autor und ich habe das natürlich angelesen. Die 80er Jahre in Berlin haben sehr, sehr viel mit mir zu tun, weil Weißensee, die erste Staffel, spielt eben in den 80er Jahren in Berlin-Ost, in Weißensee. Mhm.
Und Berlin der 80er, das war ja ein Melting Pot für die Künstler überhaupt. Das ging Ihnen ja auch so. Sie haben ja in Ihrem Haus damals auch so eine Art offenes Haus gehabt. Das waren unheimlich viele Künstler da immer.
Ich merke, Sie haben meine Biografie gelesen.
Ja.
Gibt's nicht, das stimmt. Wir hatten sogar während der Filmfestspiele, die damals noch von Herrn der Hadeln geleitet wurden, immer einen ganzen Tag, wo auch die ausländischen Gäste gerne gesehen waren. Und am Ende des Abends waren Wolf Grimm, mein Mann und ich so erschöpft, aber es waren bestimmt 1000, 1200 Leute, die immer mal auf einen kurzen Plausch nach Schlachtensee gekommen sind. Das war ja immerhin auch noch eine Strecke, auch wenn es früher schneller zu erreichen war, weil inzwischen gibt es doch mehr Verkehr in Berlin, muss man einfach so sagen.
Der zweite Stoff, den ich hier mitgebracht habe, habe ich übrigens mal so gemacht, wie Sie es wohl ganz gern machen, einfach in eine Bahnhofsbuchhandlung reinmarschiert und mal geguckt, was da so ausliegt. Die Geschichte der Bienen von Maja Lunde, ist eine norwegische Autorin. Das spielt in drei Jahrhunderten. Drei Menschen spielen eine wichtige Rolle und die sind irgendwie schicksalshaft verbunden mit der Geschichte der Bienen. Spielt in England, USA und China, auch in der Zukunft. Es geht darum, dass die Bienen immer mehr aussterben. Wäre das ein Stoff, der Sie reizen würde?
Ich denke, ja. Es gab ja jetzt auch gerade einen Bienenfilm, den habe ich mir angeguckt, der sehr schön war. Und ich bin ja bekannt für historische Filme, die in verschiedenen Jahrhunderten spielen. Also vielleicht haben Sie mir da einen ganz heißen Tipp mitgebracht. Ich hoffe es.
Wer weiß. Sie haben ja mal gesagt, als Produzent braucht man die Nase eines Trüffelschweins. Wie machen Sie das, wenn Sie einen Stoff finden? Also spüren Sie das? Ist das Bauchgefühl, dass das für einen guten Film taugt? Oder was sagt Ihnen das?
Also bei mir ist es oft so, es ist oft der Titel, der mich anspringt. Oder ich lese natürlich, bevor ich ein Buch kaufe, auch erstmal die Rückseite. Und es gibt ja auch Buchhandlungen, wo man reinlesen kann. Zum Beispiel im KDW liegen dann immer Exemplare, Leseexemplare, wo man mal schnüffeln kann, um die Nase des Trüffelschweins zu ernennen. Oder aber zum Beispiel Mann mit dem Fagott ist ein Roman, die Geschichte von Udo Jürgens und seiner Familie gewesen. Das habe ich in München vor ein paar Jahren, da war es gerade rausgekommen und ich hatte schon davon gehört, auch am Flughafen habe ich das gegriffen, angefangen, habe das während des Fluges und die Nacht durchgelesen und wusste am nächsten Morgen, den Roman werde ich verfilmen. Ich werde alles dafür tun. Ich habe dann auch gleich den Manager von Udo Jürgens, Freddy Burger, angerufen und sagte, ich möchte die Rechte. Und er sagt, das wollen viele. Und dann habe ich gesagt, nee, die kriege aber ich und so.
Also weil ich die Beste bin, haben Sie gesagt.
Ja, weil ich die Beste bin. Aber das habe ich dann erst gesagt beim Mittagessen und als Udo Jürgens mir gegenüber war. Und so ist dann auch wirklich eine ganz intensive Freundschaft entstanden.
Das sprichwörtliche Selbstbewusstsein von Frau Ziegler. Wie ist es denn gelaufen bei dem Stoff, den wir jetzt Ende Dezember im Ersten sehen können, Die Puppenspieler? Das ist ja ein Film nach dem Bestsellerroman von Tanja Kinkel. Der kam vor über 20 Jahren raus, 1995. Wie ist der Stoff zu Ihnen gekommen und was hat Sie gereizt?
Also Tanja Kinkels Roman habe ich auch irgendwo, ich kann mich nicht gar nicht, der habe ich irgendwo gekauft. Das hat mich gereizt.
Buchhandlung.
Ja, weil es ja auch die Geschichte der Fugger ist zum Teil und weil es mit der Hexenverbrennung zu tun hat. Und ich hatte den Anfang gelesen, da geht es darum, dass ein Junge zusehen muss, wie seine Mutter verbrannt wird, was bei uns im Film später vorkommt als Erinnerung sozusagen. Und dann habe ich gewusst, das ist eine Geschichte, die mich interessiert. Ich habe dann auch die Rechte bekommen. Ich habe mich auch mit Tanja Kinkel getroffen. Eine wunderbare Autorin und auch eine tolle Frau, muss ich wirklich sagen. Es ist ja auch eine Koproduktion mit dem BR, also zwischen Digetto und BR. Mhm. Und also dann ARD. Und Rainer Kaufmann als Regisseur hat mit diesem Projekt sich auch sehr lange beschäftigt und sich dann entschlossen, es zu machen. Also da waren schon viele Leute dran, um diesen Film oder diesen Zweiteiler zu dem zu machen, was es wirklich ist, eine spannende, überzeugende Geschichte. Am liebsten wäre mir natürlich, es würden alle, die das Buch gekauft haben, auch gucken.
Also dieser Zweiteiler läuft am 27. und 29. Dezember in der ARD zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Im Mittelpunkt des Films stehen Jakob Fugger, haben Sie eben schon gesagt, der Augsburger Kaufmann, der ja ein Finanzgenie seiner Zeit war und Einfluss hatte auf Kirche und Krone. Also er hat im Hintergrund mit viel Geld die Strippen gezogen in Rom. Und es geht um Intrigen rund um die Papstwahl im Jahr 1492. Und auf der anderen Seite gibt es den Ziehsohn Richard, der erleben muss, wie seine Mutter als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird und der den Tod der Mutter rächen will. Beide schließen sich zusammen und wir hören mal rein in eine Szene aus dem Film Die Puppenspieler.
Mach mich los! Ich muss diesen Wahnsinnigen töten! Er verbrennt unschuldige Frauen!
Hexen! In seinen Augen sind es Hexen!
Wenn du Incitoris tötest, macht das deine Mutter nicht wieder lebendig.
Warum habt ihr mich angelogen?
Willst du Rache oder willst du gegen die Inquisition kämpfen? Es gibt eine Möglichkeit, diese Frauen zu retten. Aber wir tun es auf meine Weise.
Der Berliner Nachwuchsstar Samuel Schneider spielt diesen aufbrausenden Richard, wie wir eben gehört haben, der von Fugger lernt, was es eben heißt, mit Macht umzugehen und sie für die eigenen Ziele einzusetzen. Und Herbert Knaup haben wir gehört als Jakob Fugger. Fugger, der Kaufmann als genialer Netzwerker und Finanzgenie, ist das ein Thema, das auch ins Heute gut transportiert werden kann? Gibt es Verknüpfungen?
Natürlich. Unternehmer oder ich als Unternehmerin, ich habe immer gesagt, ich baue das Nice Ladies Network auf. Das ist mir auch, glaube ich, gelungen.
In einer Männerdomäne.
Ja, trotz allem. Aber ohne Netzwerk geht es gar nicht mehr. Und das Netzwerk ist ja auch sehr spannend, weil ich finde, man kann sich auch gegenseitig sozusagen helfen, man kann sich auch ganz schnell verständigen, man kann gemeinsame Ziele ausmachen und erreichen. Also ich finde, dass das so viel, also mir jedenfalls, so viel bedeutet, dass ich mein Netzwerk auch immer vergrößere und ich habe ja auch Facebook und Instagram und so weiter und ich kriege auch viele Anfragen, ich habe auch ganz viele Followers, also ich fühle mich da ganz wohl.
Also Sie wären mit Jakob Fugger befreundet gewesen in früheren
Ganz
Zeiten.
Sicher, und mit dem Hauptdarsteller ja sowieso.
H-Info, das Interview mit der erfolgreichsten deutschen Filmproduzentin Regina Ziegler. Frau Ziegler, Sie haben vor kurzem ja ihre Autobiografie herausgebracht mit dem Titel »Geht nicht, gibt's nicht«. Darin erzählen sie Geschichten aus ihrem filmreichen Leben von Erfolgen und Flops, von Geldproblemen auch am Anfang, denn sie sind als selbstständige Produzentin mit jedem Film ja auch ein persönliches finanzielles Risiko eingegangen. Im Buch erzählen sie von Filmdrehs auch mit wunderbaren, aber manchmal auch schwierigen Schauspielern und Regisseuren, von ihrem offenen Haus in Berlin, wo sich die ganze Künstlerszene getroffen hat, und auch von dem privaten Glück, das sie mit ihrem Mann, dem Regisseur Wolf Gremm, gefunden hatten. Er ist vor 2 Jahren ja an Krebs gestorben. Am Ende des Buches gibt es auch ein kleines Fotoalbum, das finde ich sehr hübsch. Da haben sie liebevoll ein paar Fotos zusammengestellt und da würde ich gern mal mit Ihnen ein paar Fotos anschauen. Da haben wir hier, ich habe mir das markiert, Kinderfotos.
Ja.
Die kleine Regina in den Nachkriegsjahren mit Schwester Barbara und ihren Eltern. Die sind 1944 geboren in Quedlinburg, mhm, und größtenteils von ihrer Mutter Trude allein aufgezogen worden. So wie Sie sie beschreiben, war Ihre Mutter eine ganz starke Frau, die Sie mit Sicherheit beeinflusst hat in Ihrem Selbstbewusstsein als Selfmade-Frau, oder?
Ja, klar. Also ich meine, das geht nicht, gibt's nicht. Das war auch ein Leitspruch meiner Mutter, die ja auch ein sehr trauriges Schicksal hatte. Sie war nach Berlin gekommen aus einem kleinen Dörfchen Alrode im Ostharz, um studieren zu wollen. Sie wollte Journalistin werden, sie wollte also eine richtige Ausbildung haben, und durch den Krieg ist sie dann eben leider nicht dazu gekommen. Mein Vater wollte Förster werden, er war dann in russischer Gefangenschaft in Sibirien sehr lange, und meine Mutter wurde dann hier in Berlin in der Röntgenstraße 3 mit mir hochschwanger im 6. Monat und meiner älteren Schwester Barbara, 5 Jahre älter, im Luftschutzkeller verschüttet, 3 Tage, 4 Nächte. Als sie rauskam, war die Wohnung weg, das ganze Haus weg, und sie ist dann per Anhalter nach in den Harz gemacht, wie man so schön sagt, mhm, und hat bei ihren Eltern, die einen kleinen Bauernhof hatten, erstmal Zuflucht gesucht. Und als dann die Russen ins Land zogen, hat meine Mutter meine Schwester und mich an der Hand wieder mal gepackt und ist ins Weserbergland gemacht, mhm, wo die Eltern meines Vaters waren. Geht nicht, gibt's nicht, war ihr Motto, und das war etwas für mich auch ein Vorbild, dass ich gemerkt habe, dass sie schafft das alles.
Ihre Mutter war es ja auch, die als Lokalreporterin Kinokritiken schreiben musste, und sie hat sie mitgenommen, und das war für sie der Anfang einer großen Leidenschaft, Kino. So hat das alles angefangen.
Ja, ich war 12 Jahre alt, und damals war das ja mit dem Fernsehen auch schwierig, obwohl wir zu Hause einen Fernseher hatten, weil die Hochzeit der englischen Königin wurde dann mit 30 Nachbarn angeguckt, und wir waren, weil meine Mutter war immer für das Neue, für neue Sachen, alles was kam, was neu an Technik war und so. Da war sie einfach der Freak, der das alles geschafft hat. Mhm. Das nächste Foto ist eins von Wolf Gremm, so habe ich ihn kennengelernt, und wir haben 1,5 Jahre gebraucht, um zu klären, dass wir dann unheimlich verknallt ineinander waren.
Sie waren ja damals auch verheiratet, und
ich war verheiratet, und mein Mann ich war eigentlich glücklich verheiratet, mhm, aber das Leben ist manchmal so, die Geschichte der Bienen hat auch was mit dem zu tun, dass man natürlich sagt, Schmetterlinge im Bauch, ne?
Genau. Ist das ein sehr hübsches Bild. Da sieht man sie im Regenmantel, ja, auf dem Filmset mit 2 Flaschen Schnaps.
Ja, und habe auch so einen Regenhut auf. Mhm. Da haben wir Heinrich von Kleist gedreht. Auf den Teufelsberg, 200 Komparsen lagen in Eis und Schnee und Dreck. Und dann bin ich in das nächste Geschäft gefahren und habe Schnaps geholt und habe allen immer ein kleines Gläschen Schnaps zugeteilt und habe sie alle versorgt, weil ich dachte, wenn Helma Sanders, die damals den Film inszenierte, und sie kam und kam nicht zum Schluss, aber ich meine, der Film kriegt ja dann die goldene Schale, also es hat sich auch gelohnt.
Also sowas muss man auch als Filmproduzentin machen, sich ums Team kümmern.
Ja, als Filmproduzentin bist du Mädchen für alles, und ich habe auch bei den Sommergästen zum Beispiel morgens Catering gemacht und bin mit dem Produktionsleiter um 6 Uhr in die Metro gefahren, und dann haben wir alles eingekauft und haben Tapetentische. Heute würden sie damit nicht mehr ankommen. Heute brauchen sie ein Catering vom Feinsten, Vollpension.
So, das nächste Bild.
Ist Rainer Werner Fassbinder und Wolf. Wolf hat den Film Kamikaze inszeniert, Rainer Werner Fassbinder im Leopardenanzug. Und die beiden haben sich unheimlich gut verstanden.
Fassbinder hat ja damals für ein halbes Jahr bei Ihnen zu Hause gewohnt, was ihrer Tochter Tanja, die war glaube ich damals 14, nicht so wirklich gefallen hat. Sie hat sich dann entschlossen, von sich aus ins Internat zu gehen.
Ja, das war dann, als sie 16 war. Ja, also da hatte sie das Gefühl, es lag auch daran, dass ihre beste Freundin ins Internat musste. Und dann hatte sie das Gefühl, ihr tut das auch ganz gut, mal aus Berlin sich zu verabschieden. Und kam dann und sagte, ich möchte da auch ins Internat, aber wir hatten überhaupt kein Geld. Und Mutter Trude hat das Internat für diese letzten 2 Jahre bezahlt und kam mit dem Bargeld, stellte es auf den Tisch und sagte, lieber aus warmen als aus kalten Händen. Und dann haben wir alle geweint, ich vor Freude, und ich war so begeistert, so eine Mutter zu haben.
Ja, aber ich habe auch 2 Kinder. Ich glaube, wenn meine Tochter ankommen würde und sagen würde, Mama, ich würde gern ins Internat gehen, ich glaube, das würde mich sehr treffen. Hat Ihnen das wehgetan?
Ich glaube nicht, weil wir waren uns ja nicht gram. Sie ist ja nicht ins Internat gegangen, weil sie nichts mehr mit mir zu tun haben wollte. Im Gegenteil, wir haben ja in diesen 2 Jahren auch einen richtig tollen Kontakt gehabt. Sie ist auch öfter nach Berlin gekommen. Aber mit 16, finde ich, muss man schon akzeptieren, dass man sich lösen will.
Das ist klar, aber Sie haben doch in diesem Job, der Ihnen alles abgefordert hat, schon auch einen Preis dafür zahlen müssen, dafür, dass Sie so erfolgreich geworden sind am Ende. Oder wie sehen Sie das?
Nee, ich sehe das ganz anders. Dadurch, dass die Tanja und ich heute zusammen die Firma leiten, sie ja eigentlich meine Chefin ist, weil sie mehr Gesellschaftsanteile hat, nämlich 60%. Und wir uns so gut verstehen und sie eine Tochter hat, die ich auch so in meinem Herzen bewege, und wir uns zu dritt auch schöne Stunden machen, sehe ich das eigentlich als runde Sache an.
Was ich mich gefragt habe, Sie haben ja in Ihren rund 500 Filme sind es mittlerweile, eine ganz erstaunliche Bandbreite gezeigt. Also von Tatort über Komödien bis hin zu Dokufilmen und historischen Stoffen alles gemacht. Früher auch Theaterfilme, haben erfolgreiche TV-Serien produziert, aber auch anspruchsvolle Kinofilme gemacht. Haben Sie sich da eigentlich in allen Genres gleichwohl gefühlt, oder muss man bestimmte kommerzielle Sachen machen, um als Produzent überleben zu können auf dem Markt?
Nee, das sehe ich ganz anders. Da kommt jetzt wieder die Nase des Trüffelschweins ins Spiel. Ich bin einfach unheimlich neugierig und mache sehr gerne die Filme, die ich mir vorstelle, die ich im Kopf habe. Wir hatten gerade neulich eine Dokumentation über Leo Kirch, ja, den großen Medienmacher und Herrscher aller Reusen. Und ich kann nur sagen, ich habe auch ein paar Jahre gebraucht, bis ich das durchsetzen konnte, aber der Erfolg gibt mir recht. Und das ist nun mal eine Dokumentation gewesen. Ich habe ja auch Kurzfilme gemacht, die sogenannten Erotic Tales, 30 Minuten lang, davon 30 Stück mit den berühmtesten Regisseuren der Welt. Die sind auf 480 Festivals gelaufen und auch in der ARD, und zwar nach dem Bericht aus Berlin. Und Herr Deppendorf sagte dann immer, und nun, meine Damen und Herren, sehen Sie die erotische Seite der ARD. Ich musste dann immer lachen, und so habe ich dann auch,
die gibt's auch,
Herrn Deppendorf gerne kennengelernt.
Jetzt muss ich, wenn ich Sie schon mal im Interview habe, ein Thema natürlich auch ansprechen. Sie schreiben in Ihrem Buch ganz offen, dass Sie bei Verhandlungen auch immer irgendwie so Ihre ganzen Funde ausgepackt haben. Also, dass Sie auch geflirtet haben, dass Sie gezielt auch Charmoffensiven eingesetzt haben, um Verhandlungen zu einem guten Abschluss zu bringen. Gab es da auch unangenehme Avancen?
Ja, die gibt es ja immer, und ich finde, damit kann man auch fertig werden. Also ich meine, wenn man will, kann man jemanden auf die Finger klopfen, und das muss ein Schmerz sein, den er für sein Leben oder auch mit entsprechenden Worten. Ich denke, es gibt es aber in jeder Branche. Also ich finde das jetzt ein bisschen schwierig, dass das immer so auf, auch noch aus Hollywood, dass es so auf den Film konzentriert wird. Ich kenne Frauen, die in der Bank so ein Problem hatten oder bei Versicherungsgesellschaften, wo der Chef gesagt hat, wenn du mit mir, dann kriegst du eine Beförderung. Also das ist ein wirklich Thema, was ich sehr schwierig und auch sehr problematisch finde. Ich denke, wir Frauen können uns wehren, und die Beförderung findet trotzdem statt, wenn man gut ist und wenn man weiß, dass man sowas dann ja auch mal an den Vorgesetzten vom Vorgesetzten auf charmante Art und Weise weitergeben kann. Also da darf man sich nicht unterkriegen lassen.
Trotzdem, haben Sie sich an der MeToo-Debatte beteiligt?
Nein, ich habe sie wahrgenommen, weil natürlich ich das wichtig finde. Man darf sich nicht klein machen lassen, sondern man muss seine Sachen wirklich vertreten können, aber man darf sich nicht ducken.
HR-Info, das Interview mit Filmproduzentin Regina Ziegler. Seit fast 45 Jahren, ich glaube nächstes Jahr werden es genau
27. April ist es soweit.
Sehr erfolgreich im Filmgeschäft und vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grimme-Preis, dem Emmy Award, der Ehrenlola. Dann gab es noch 2 Oscar-Nominierungen.
Und Golden Globe-Nominierungen.
Ja, ich wollte nicht alle Preise nennen, das würde den Rahmen der Sendung sprengen. Was ich Ihnen noch mitgebracht habe, das ist unsere Interviewbox.
Toll.
Die bringen wir jedem unserer Interviewgäste mit. Wollen Sie mal öffnen?
Ja, gerne.
Ich habe da nämlich ein kleines Spiel für Sie vorbereitet. In der Box finden Sie 3 Karten.
Ja.
Selbst gebastelt.
Ja.
Auf der einen Seite, was sehen Sie?
Ach, Angela Merkel natürlich. Und sie hat ein rotes Jackett an.
Das habe ich extra für Sie so rausgesucht, weil das ja Ihre Lieblingsfarbe ist.
Das finde ich ganz wunderbar.
Mhm.
Und dann sind 2 Männer, die sind mir zwar bekannt, aber...
Der eine ist der Berliner Sternekoch Tim Raue.
Ja, genau.
Genau, und der andere ist der Polarforscher und Abenteurer Arvid Fuchs.
Stimmt, ja.
Der hat 1989 als erster Mensch den Nord- und Südpol zu Fuß erreicht und das innerhalb eines Jahres.
Das habe ich neulich gerade irgendwo gehört. Ja, genau, ja.
Genau. Und auf jeder Rückseite dieser 3 Karten ist immer ein Foto von Ihnen drauf. Das habe ich höchstpersönlich gebastelt, weil ich wollte nämlich ganz gern mit Ihnen mal durchspielen das Thema Rollentausch. Stellen Sie sich doch mal vor, Sie müssten für einen Tag die Rolle tauschen mit Angela Merkel. Kann Regina Ziegler auch Bundeskanzlerin?
Das kann Regina Ziegler nicht, weil Angela Merkel ist eine so unglaublich intensive Frau und die bewundere ich sehr, weil ich sehe sie heute noch in New York und morgen ist sie in Bangkok oder in China oder weiß ich was und ich frage mich, wie schafft sie das und große Bewunderung für Angela Merkel, bitte.
Naja, als Filmproduzentin sind Sie ja auch ständig unterwegs. Also
ja, aber nicht mit so viel Verantwortung. Sie hat die Verantwortung und was ich auch ganz richtig finde, im Ausland wird sie mit dieser Verantwortung unheimlich wahrgenommen. Und was ich ärgerlich finde, ist, dass wir zurzeit in Deutschland in dieser ganzen Diskussion, in diesem Problem, eine neue Bundesregierung zu bilden, sie die wenigste ist, die das verschuldet hat, dass jetzt diese Koalitionen nicht zustande kommen, sondern da müssen sich andere an die Nase fassen, wie zum Beispiel Herr Lindner und Herr Schulz, das muss ich immer deutlich sagen.
Sie sind ja befreundet mit ihr. Was könnte Frau Merkel von Ihnen lernen? Könnte sie was lernen?
Weiß ich nicht. Ich wüsste gar nicht, was sie noch lernen könnte. Zum Beispiel finde ich es ganz toll, wie geduldig sie zuhören kann, dass ich sie oft nicht kann. Also ich bin da viel ungeduldiger.
Aber ich habe es richtig verstanden, Sie möchten mit ihr lieber nicht für einen Tag tauschen.
Nee, weil ich würde lieber einen Tag mit ihr zusammen sein.
Wie wäre es denn mit dem Berliner Sternekoch Tim Raue? Sie haben ja eine Schwäche für gutes Essen. Sie sind auch ein kreativer Mensch. Sie haben nicht selten bei Filmdrehs auch das Catering selbst übernommen. Würden Sie gern mal mit ihm tauschen?
Nö, ich finde, er sollte mit mir mal tauschen, damit er mal aus der Küche rauskommt.
Also Sie möchten ihn gern bekochen dann?
Ja, ich würde ihn schon bekochen. Das ist ein Angebot, Herr Raue.
Okay, wenn er das hört, mal gucken, ob er sich meldet. Und ein Rollentausch mit Arvid Fuchs. Es gibt ja eine Parallele zwischen Ihnen beiden, würde ich mal sagen. Sie gehen beide in Ihrer Arbeit immer so ein gewisses Risiko ein. Sie ein finanzielles Risiko. Er bei seinen Abenteuerexpeditionen. Könnten Sie sich einen Rollentausch für einen Tag vorstellen?
Nee, weil ich bin nicht so gut bei Fuß. Wenn ich einen Hubschrauber bekäme, würde ich auch gerne diese Forschung mitmachen. Ich mache jetzt schon immer Pilates, damit das mit den Füßen einigermaßen klappt. Also mehr kann ich nicht bieten.
Aber man muss schon gewisse Opfer bringen für seine Leidenschaft. Ganz egal, Abenteurer, Sternekoch, Bundeskanzlerin, Filmproduzentin. Opfer bringen und Leidenschaft, das gehört zusammen, oder?
Ja, aber wenn man leidenschaftlich ist, dann merkt man nicht, dass man Opfer bringt. Das ist das Wesentliche, die Leidenschaft und die Liebe zum Leben und einfach die Lust, was zu tun, das hat nichts mehr mit Opfer zu tun. Also das mit den Opfern sehe ich anders.
So wie Sie das sagen, denken Sie noch lange nicht ans Aufhören.
Warum sollte ich? Ich meine, ich würde nur aufhören, wenn meine Tochter mal sagt, You are not longer with me, aber das wird sie, glaube ich, nicht tun.
Dankeschön, Regina Ziegler, und ich wünsche Ihnen ganz frohe Weihnachtstage.
Ja, wünsche ich Ihnen auch und den Hörern natürlich auch.
Das war HR-Info, das Interview mit Mariela Melkova. Alles, was Sie zu dieser Sendung wissen müssen und den Podcast, finden Sie im Netz auf hrinforadio.de. Und wirklich sehenswert, der Zweiteiler Die Puppenspieler, der läuft am 27. und 29. Dezember jeweils um 20.15 Uhr im Ersten.